Impuls, der Vorstandspodcast für die Sparkassenfinanzgruppe. Ihr persönliches Debriefing zu den wichtigsten Themen aus den DSGV-Fachausschüssen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es um ein Thema, das gerade an vielen Stellen diskutiert wird, auch im Fachrat Banksteuerung, der zu den DSGV-Fachausschüssen gehört. Das Stichwort heißt EU-Kleinbankenregime. Vielleicht müsste man sogar richtigerweise sagen, ein Regionalbankenregime. Denn die Frage dahinter lautet, wie real ist eigentlich die Chance auf regulatorische Regeln, die zum Geschäftsmodell kleinerer Retail-Institute passen? Also echter Bürokratieabbau, reale Entlastung und endlich Proportionalität.
Impuls. Aktuell, verständlich und auf den Punkt. Von Vorständen für Vorstände.
Mein Name ist Anke Bunz und unser Gast heute ist Caroline Schriever, geschäftsführendes Vorstandsmitglied im DSGV. Hallo, liebe Caroline.
Hallo, liebe Anke, und danke für die Einladung.
Es gibt seit einigen Wochen eine sehr spannende Situation. Die deutsche Aufsicht macht der Kreditwirtschaft gewissermaßen ein Angebot. Vielleicht kannst du uns das mal kurz zusammenfassen.
Sehr gerne. Und in der Tat ist die Situation spannend, denn im August haben BaFin und Deutsche Bundesbank ein sogenanntes Kleinbankenregime vorgelegt, also eine echte Erleichterung oder sogar, wie ich es sehe, einen echten Paradigmenwechsel. Denn sie haben tatsächlich erkannt, dass die vielen Ideen rund um Erleichterungen, rund um Proportionalität, rund um Bürokratieabbau gut gemeint sind, aber noch zu wenig greifen, weil einfach das Regulierungsregime, was wir aktuell haben, viel zu groß ist und wir mit den Erleichterungen gar nicht so schnell hinterherkommen, wie sich Regulierung weiterhin aufbaut. Und daher finde ich diesen Paradigmenwechsel zu sagen, wir setzen ein echtes proportionales Regime auf, was sich am Geschäftsmodell einer Bank orientiert auf, finde ich genau richtig. Und das kann für uns eine Riesenhilfestellung sein.
Vielleicht kannst du ein paar Details auch liefern, was genau vorgeschlagen wurde und auch uns sagen, was die Reaktionen aus Sparkassen sind. Ob sie genau nach diesen Details fragen oder alle in haltlose Begeisterung ausbrechen.
Also wir reagieren da aktuell, glaube ich, und völlig nachvollziehbare Art und Weise sehr unterschiedlich drauf. Das muss man, glaube ich, auch einmal einordnen. Es gibt dieses Regime oder diese Regulierung noch gar nicht. Es ist ein Non-Paper, das heißt, es ist eine Idee, die jetzt diskutiert wird und wo wir uns Gedanken machen müssen, machen sollten als Gruppe. Was wollen wir denn als echte proportionale Regulierung haben und wie können wir uns am besten einbringen? Wir haben zum Beispiel den Wegfall der Risikogewichtung oder die Leverage Ratio als einzig ordnenbare KPI da drin. Das klingt erstmal gut, ist aber dann für die einzelnen Sparkassen gar nicht die echte Erleichterung oder so hilfreich, wie es scheint. Das sind alles Dinge, die wir korrigieren möchten und müssen und deswegen wollen wir uns da auch aktiv einbringen.
Die Beispiele, die du genannt hast oder die Ansatzpunkte, Leverage Ratio, aber nicht die gesamte Risikosteuerung zu schwächen. Ich höre bei dir aber, dass du sagst, lass uns nicht zu sehr über diese Punkte jetzt streiten, sondern erstmal begrüßen, unterstützen und verstärken.
Absolut. Warum ist er ganz wichtig? Die Alternative ist, es wird so weitergehen wie bisher und deswegen ist, glaube ich, positiv sein und das begrüßen und sich dann aber gleichzeitig an die Arbeit machen und sagen, was genau brauchen wir denn?
Wenn ich das richtig verstanden habe, die Non-Paper sind ja auch in der Presse gewesen, wäre das ein freiwilliges Angebot?
Ja.
Das heißt also, über ein freiwilliges Angebot jetzt mit der Aufsicht zu sprechen. Werdet ihr mit Vorschlägen auch da reingehen über die Frage, welche Größenordnung von Instituten wird betroffen sein? Gibt es Eintrittskriterien? Gibt es Ausschlusskriterien? Also wie füllt ihr jetzt die Gespräche mit der Aufsicht?
Eigentlich hast du schon ganz gut skizziert. Es ist, und das ist wirklich genial an der Sache, ein freiwilliges Angebot. Das ist eine sogenannte Opt-in-Option. Das heißt, selbst wenn man als Sparkasse sagt, okay, wir haben die Möglichkeit, ein einfacheres Regime zu wählen, kann man das machen, muss es aber nicht machen. Aber ich glaube, die Details am Ende entscheiden, welches Regime man dann tatsächlich nutzen würde. Und wir machen uns jetzt an die Arbeit. Wir werden ein Projekt aufsetzen, was wir eben Regionalverbände, Sparkassen, auch Landesbanken mit einbeziehen werden, um zu sagen, was genau hilft euch? Wir müssen die Meinungsbildung in der Gruppe erarbeiten, sortieren, die Sparkassen verstehen. Und dann die Positionen an BaFin und Bundesbank übermitteln. Und wir dürfen, das dürfen wir nicht vergessen, das ist ja zwar jetzt erstmal eine rein deutsche Geschichte, aber dieses Kleinbankenregime muss durch den europäischen Prozess in Brüssel. Und dafür müssen wir neben der, ich sag mal, fachlichen Analyse und der Projektarbeit innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe auch unsere Lobbyarbeit in Europa aufsetzen. Denn wir müssen mit den Mitgliedstaaten, mit anderen Verbänden sprechen. Wo gewinnen wir Unterstützer für dieses Kleinbankenregime? Wo haben wir Länder wie zum Beispiel Frankreich, die eben wenige bis keine kleinen Banken haben? Wo haben wir neutrale Positionen oder sogar auch Gegner? Auch darauf müssen wir uns einstellen.
Ich würde mal vermuten, gute Argumente und auch Gegenargumente findet man immer, wenn man sich mit Sparkassenvorständen unterhält. Da gibt es ja viele Möglichkeiten für dich auch in deiner Position, aber es gibt natürlich vor allem auch den Fachrat Banksteuerung, ich sag mal so ein bisschen als Denkraum auch für diese Themen. Da werden ja in den letzten Jahren viele von diesen schmerzlichen Dingen aufgeschlagen sein, die uns eigentlich Steuerungsfähigkeit nehmen. Also Meldewesen, Liquidität, Offenlegung, EBA-Vorgaben und so weiter. Was hat denn dieses Gremium in den letzten Sitzungen eigentlich zu den Vorschlägen der Aufsicht gesagt?
Also wir haben das immer sehr transparent gemacht und das hat sich so ein bisschen schon angedeutet. Und vor allem, wir haben ja in dem Fachrat eine ganz tolle Situation. Wir haben nämlich einen sehr engagierten Fachrat, der gleichzeitig, ich sag mal, das ist fast schon ein Spagat, den man hinbekommen muss, zwischen tiefer Fachlichkeit und dann Managemententscheidungen zu sprechen. Und deswegen, glaube ich, hilft uns auch dieser Aufsatz des Kleinbankenregimes für eine ganz anders geartete Diskussion des Fachrates Banksteuerung und vor allem auch, er ist ja dann wirklich Auftraggeber und Sparring-Partner für dieses wichtige Projekt. Und wir werden das dann auch entsprechend als Fachrat Banksteuerung in alle weiteren Gremien und insbesondere natürlich auch den Gesamtvorstand einbringen, berichten. Das gab es so auch noch nicht bisher, denn man muss sagen, der Fachrat in erster Linie war es so und ist es auch immer noch, dass wir natürlich viel Regulierung umsetzen. Jetzt gestalten wir aber Regulierung und ich glaube, das ist etwas, was auch zu einem neuen Level der Diskussion führen wird. Und wir kommen damit natürlich ganz anders auch vor die Welle. Und der Fachrat ist ja auch ein hybrides Gremium. Das heißt, es ist DSGV in Zusammenarbeit mit der SR. Und wir haben, Peter Nettesheim und ich, auch immer überlegt, wie gestalten wir das denn im besten Falle? Denn was man nicht vergessen darf, ist, so gut das klingt, wir werden natürlich in eine Art der Zweiteilung der Regulierung und damit auch der Banksteuerung gegebenenfalls kommen. Und das müssen wir besprechen.
Kannst du dir vorstellen, dass es für jemand, der so eine Sparkasse führt, auch ein Spannungsfeld ist? Auf der einen Seite ächzen die Kolleginnen und Kollegen in der Marktfolge. Also wenn man auf LinkedIn guckt, Marktfolgeleiter wird überall gesucht. Das wird Gründe haben. Auf der anderen Seite kommen wir jetzt mit dieser frohen Kunde und sagen, unsere Interessensvertretung besteht neuerdings darin, dass wir die deutsche Aufsicht in Brüssel unterstützen. Wie vermittelbar ist das? Was hast du erlebt?
Das ist ein Riesenspannungsfeld und das muss man sehr gut und auch mehrfach erklären. Denn ich weiß noch, am Anfang habe ich immer gesagt, und das wusste ich gar nicht, wie deckungsgleich ich damit mit den Kollegen und Kolleginnen im Fachrat bin, dass ich gesagt habe, wir müssen aufpassen, wenn wir nicht eine andere Richtung finden, haben wir das Jahr 2035 eine vollkommen perfekte Regulierung, sind super compliant, vergessen aber das gesamte Kundengeschäft. Und ich erinnere mich noch gut an meinen ersten oder an die zweite Fachratssitzung, wo wir gesagt haben, wir müssen priorisieren zwischen Regulierung und Vertrieb. Das darf nicht passieren.
Du hast das Stichwort genannt, es wird ein Projekt geben dazu, also eine systematische Befassung. Werdet ihr euch ja mit den Auswirkungen auf die Gruppe insgesamt befassen? In welche Richtungen guckt ihr da?
Wir gucken in alle Richtungen. Wir gucken natürlich in erstmal fachliche Richtungen, Regulierung, Compliance. Wir gucken aber auch ganz eng in die Technik. Wir sind da auch im Austausch natürlich mit der SR, aber vor allem auch mit der FI, weil das ist ein datenbezogenes Thema. Und wir gucken auch auf einen ganz wichtigen Punkt, das ist die Institutssicherung. Ne? Dass unser IPS wird auch von einem Kleinbankenregime tangiert sein. Wie stark genau, das kann ich noch gar nicht sagen. Das kommt auch darauf an, wie wir das ausgestalten. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig für eine Sparkasse aktuell, ich sag mal, der Ausblick ist sehr, sehr positiv. Aber das Kleinbankenregime, wie gesagt, das ist ein Non-Paper. Das kommt nicht jetzt, das kommt nicht nächstes Jahr. Das muss durch einen Brüsseler Prozess. Es wird irgendwas kommen. Und meine Voraussicht ist in 3 bis 5 Jahren. Was genau und wie genau, das müssen wir halt jetzt für uns erarbeiten und so gut mit uns intern abstimmen und dann in den externen Prozess finden, dass die Sparkassen sich damit auch komfortabel fühlen und wir für uns das beste Regime bekommen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, wäre das toll und die Sparkassen können sich dann auch wieder ganz stark auf die Kundinnen und Kunden fokussieren. Und das ist ja auch im Sinne unserer Geschäftsstrategie.
Absolut. Kundenzufriedenheit darf nicht der Raum sein, der noch übrig bleibt, wenn man die Regulierung fertig hat. Also ich lerne von dir 3 bis 5 Jahre. Wir sammeln jetzt gerade Argumente. Wir leuchten die möglichen Folgen für die Gruppe aus und gehen mit einer großen Offenheit auch auf die Aufsicht zu. Das heißt, wir sind ein bisschen aus diesem üblichen Verteidigungs- und Zurückkämpfmodus. Wir machen Gesprächsangebote.
Wir machen Gesprächsangebote und zwar sehr intensiv und die werden auch tatsächlich genutzt. Also Mark Branson, der Präsident der BaFin, der war letztes Jahr bei unserer kleinsten Sparkasse zusammen mit Stefan Reuß. Das war ganz toll und das hat ihn sehr imponiert. Er hat sehr, sehr viel mitgenommen und gelernt. Und das hat jetzt zu einem zweiten Termin geführt, tatsächlich in der Gemeinde Großen Lüdern. Und da hat eine Sparkasse zusammen mit einer Volksbank, und auch das finde ich toll, denn wir müssen da einfach auch zusammenhalten und zusammen kämpfen an der Stelle, haben erneut die BaFin eingeladen und haben gesagt, hey, der letzte Termin letztes Jahr war schon gut, wir machen aber nochmal einen Folgetermin und haben sich dann auch getraut, tatsächlich die EBA einzuladen. Also die European Banking Authority war in Großen Lüdern. Und das war sehr imposant, ich glaube, für beide Seiten. Und ich hatte tatsächlich den Chef der EBA, Manuel Kamper, der in Großen Lüdern war, einen Tag später persönlich getroffen. Und ich kann nur sagen, er war sehr beeindruckt. Er hat zu mir gesagt, jetzt verstehe ich, dass ihr eure Kundinnen und Kunden kennt. Jetzt verstehe ich, was ihr meint mit Proportionalität. Ich mache mir Gedanken, wie wir das als EBA berücksichtigen können. Und diese zwei Sätze sind, glaube ich, so wertvoll, dass alleine dieser Gedankengang in der EBA verankert ist, werden wir nicht jetzt merken, aber werden wir in 2, 3 Jahren merken. Die werden sich umstellen.
Was mich ein bisschen erschreckt ist, dass diese Erkenntnis diesen Weg erst nehmen musste. Dass man also erst Institute mit 80 Mitarbeitern besuchen muss, um festzustellen, warum 20 die Regulierung machen, irgendwie nicht proportional ist. Was ich sehr gut finde, ist, er hat offensichtlich verstanden, dass wir nicht zu klein sind, sondern das, was wir leisten sollen, ist nicht angemessen.
Manchmal ist es einfach so, erklären und dann auch vor Ort zeigen, damit so etwas greift. Und ich glaube, das ist eines von hoffentlich vielen Beispielen, die da noch folgen werden. Und das Schöne war ja, in dem Termin war nicht nur die EBA vor Ort, sondern auch die BaFin. Und da sieht man auch mal, dass auch die zwei Häuser nicht immer so miteinander sprechen, wie sie es machen sollten. Dass die EBA zum Beispiel auch gesagt hat, liebe BaFin, lass öfter mal ein Non-Compliant walten. Du musst doch gar nicht alles umsetzen. Dass das die BaFin in dieser Klarheit gehört hat, war auch essentiell.
Ich würde noch mal ein anderes Stichwort in die Runde werfen. Das Regionalbankenregime ist vielleicht in 3 bis 5 Jahren eine wirklich echte Erleichterung in vielen Dingen, die uns heute administrativ die Luft nehmen. Ja. Aber wir haben auch noch Dinge, wo jetzt schon über Erleichterungen diskutiert wird. Stichwort Nachhaltigkeitsberichterstattung. Müssen wir jetzt auf das eine warten, bis das andere kommt?
die Erleichterung bei der Nachhaltigkeit kommt tatsächlich viel früher an. Auch wenn sich jetzt natürlich die Begrifflichkeiten wie Stop the Clock oder Omnibus das erstmal in Worthülsen versteckt und noch nicht in der echten Erleichterung bei den Sparkassen ankommt. Das Zusammenspiel zwischen nationaler Gesetzgebung und eben den europäischen Vorgaben ist an der Stelle nicht immer ganz einfach zu durchschauen, weil momentan eben auch auf der Brüsseler Seite so viel Bewegung drin ist. Und daher müssen wir mit möglichen Szenarien tatsächlich arbeiten. Ich setze es ja auch zusammen mit Joachim Schmalze über UMRE im engen Austausch entsprechend um. Und daher vielleicht an der Stelle ganz kurz drei Punkte. Die Bundesregierung hat ja einen Entwurf des Umsetzungsgesetzes zur CSRD verabschiedet. Jetzt müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Passiert das bis Ende des Jahres, müssten einige Sparkassen für das Jahr 2025 die NCSRD-Berichte erstellen. Gleichzeitig gibt es in der EU aber auch noch den Nachhaltigkeitsomnibus, der wiederum Erleichterungen bei der CSRD, insbesondere bei der Frage, wer muss überhaupt berichten, vorsieht. Im Raum steht aktuell im Wesentlichen statt einer Berichtspflicht ab 250 erst ab 1.000 Beschäftigten. Das Vorhaben soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Das muss dann aber auch wiederum nochmal national umgesetzt werden. Und dann drittens gibt es Anpassungen bei der Frage, wie viel überhaupt zu berichten ist. Und hier gibt es einheitliche europäische Standards, die ebenfalls überarbeitet werden. Und zu den Änderungen liegen derzeit Vorschläge auf dem Tisch. Final werden aber diese frühestens Mitte des kommenden Jahres sein. Man sieht also, es ist unfassbar viel Bewegung drin. Wir haben Regulierung, der Regulierungszug, der Aufbau läuft. Gleichzeitig haben wir Erleichterungen, aber nicht stringent. Und dann haben wir noch europäische Umsetzungen, die national auch noch implementiert werden müssen. Und ich glaube, hier Orientierung zu geben, Klarheit zu schaffen, eine Richtung vorzugeben, da spielt eben auch der Fachrat Banksteuerung in der Sparkassenfinanzorganisation eine ganz besondere Rolle.
Caroline, ich bin so mutig und werfe noch ein drittes Thema einfach mal hoch. Und zwar die Ankündigung, die 9. Emma-Risk-Novelle. Also wie passt denn die Aussicht auf angemessene Regeln mit der Aussicht auf die 9. Emma-Risk zusammen?
Das ist auch ein guter Punkt. Aber die Ankündigungen zur 9. Emma-Risk-Novelle, die passen wiederum hervorragend. Denn da werden tatsächlich Erleichterungen kommen. Die Aufsicht hat gerade im Fachgremium Emma-Risk, und das hat just am 11. September getagt, hat bekannt gegeben und ist damit auch schon gestartet, einen grundlegenden Review zu machen. Sie wollen die Emma-Risk anders auslegen, denn man darf nicht vergessen, die Emma-Risk sind aktuell 52 Seiten stark und damit eigentlich das kleinste Regulierungsheftchen, was die deutsche Aufsicht hat. Und trotzdem steckt die meiste Bürokratie und die meiste Unproportionalität, so muss man es fast sagen, in diesem Werk. Und jetzt soll tatsächlich es so sein, dass Detailregelungen zugunsten von einer prinzipienorientierten Regulierung entfallen. Und auch Verweise auf EBA-Leitlinien sollen zurückgebaut werden. Und da hat eben auch der großen Lüder-Termin doch sehr geholfen, dass die BaFin das jetzt ganz klar macht und sich auch traut. Und die Emma-Risk sollen daher künftig nur noch für LSIs Anwendung finden. Und Ende Q1 26, also in einem halben Jahr in etwa, sollen dann erste Textentwürfe im Rahmen der offiziellen Konsultation vorliegen. Wir werden in den nächsten Monaten dazu unverändert eng mit BaFin im Austausch sein. Die Eckpunkte, die im Fachgremium jetzt schon vorgestellt wurden, sind meines Erachtens sehr vielversprechend.
Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Vorstand einer Sparkasse, dann würde ich mir natürlich an vielen Stellen wünschen, dass die Entlastung, die in Europa diskutiert wird, sich vielleicht bei der EBA manifestiert, von der BaFin zugelassen wird, dass das schneller geht. Aber wir haben ja auch noch eine andere Aufsicht. Wir haben die Prüfungsstellen, dahinter steckt viel Technik, SR, FI hast du genannt. Wo siehst du Finanzgruppen intern noch Möglichkeiten, wie wir Last von den Belegschaften nehmen können?
Also ich höre ganz oft von den Sparkassen, dass wir von der Aufsicht Level 1 bis Level 3 Regulierung haben. und wir auch ein Level 4 haben, was unsere Prüfungen anbelangt. Weil einfach die Prüfungen immer noch mal dazu führen, dass man doch noch mal mehr dokumentiert, dass man noch mal mehr nachweist. So. Und das ist auch erstmal genau richtig, weil das ist die Aufgabe der Prüfer. Denn die Prüfer müssen alles, was von Level 1 bis Level 3 über Kommission, EBA, EZB, BaFin, Bundesbank aufgebaut wurde, natürlich prüfen und so gut sein, dass eine mögliche 44er-Prüfung der BaFin oder Bundesbank wiederum nicht zu Feststellungen führt, die unsere Prüfer wiederum nicht gesehen haben. Das ist ein unfassbarer Kraftakt, den sie da machen und gleichzeitig leiden sie natürlich auch unter der immer mehr werdenden Regulierung und der immer höher werdenden Bürokratie. Und natürlich auch spüren sie auch, dass sie nicht immer, wie soll ich sagen, sehr willkommen sind, Prüfer. Ich war selber lange Jahre Prüfer, sind nicht immer gerade willkommen. Und dennoch ist es eine der wichtigsten Aufgaben, denn die Prüfer geben der Sparkassenfinanzgruppe die Sicherheit und das Vertrauen, was es einfach braucht, auch in Bezug auf unsere Marke. Und gleichzeitig tut sich aber auch da was ganz Wichtiges, und das ist nämlich die Prüfungsberichtsverordnung. Auch die wird jetzt einem Review unterzogen und ist auch bereits in Anpassungen. Im Neuschreiben der Prüf-BV steckt jetzt ganz viel Proportionalität drin, dass man viel weniger und viel einfacher prüfen muss und prüfen kann. Wird das sofort gelingen? Nein, auch das wird ein Prozess sein. Aber ich denke, auch der ist sehr vielversprechend. Und wir waren letzte Woche in Dresden beim Prüfertag. Mark Branson war dort und wir haben auf einem Podium mit Vertretern der Prüfungen, Sparkassen und Mark Branson selbst genau diese Fragen intensiv diskutiert. Und er sieht den Punkt und das lässt gar nicht mehr so lange auf sich warten, denn da sollte man schon erste spürbare Erleichterungen haben Ende nächsten Jahres.
Also für mich klingt das so, als hätten wir ganz viele verschiedene Player, die bisher oft gegeneinander gearbeitet haben, die sich jetzt aber an einem Punkt treffen, der noch nicht so groß ist, dass alle drauf stehen können, aber zumindest so, dass man ein bisschen abrückt von dem, so haben wir es immer gemacht, dass man mehr guckt, wo lohnt sich Mut für Neues und dass jetzt das größte Risiko eigentlich auch für uns darin besteht, zu wenig Mut für Neues zu haben.
Ja, ich glaube, das kann man genauso zusammenfassen, denn es ist natürlich ein immenser Umschwung. Ich glaube, wir haben die letzten 50 Jahre, ich habe es mal nachgeguckt, haben wir für mehr Proportionalität gekämpft. Und jetzt heißt es, machen wir, wir schreiben euch ein proportionales Banking-Regime. Was braucht'n ihr dafür? Das ist eine so offene Frage, die uns noch nie gestellt worden ist. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so leicht, damit umzugehen. Es ist viel leichter, einen Gesetzestext durchzugucken und zu sagen, an den 5 Stellen ist es nicht proportional genug. Aber jetzt in eine bestehende Systematik einzugreifen, ist eine Riesenveränderung, aber gleichzeitig auch eine Riesenchance. Und ich bin ja immer ein Fan von Warum-Fragen. Also ich frage mich immer, warum passiert das jetzt? Ist es wirklich die zu viele Bürokratie? Ja, sicherlich. Aber es kommt halt auch noch ein wunderschöner Grund, finde ich, hinzu. Das ist einfach die Erkenntnis, dass regionale Banken das Kernelement einer jeden Region, eines jeden Landes sind und damit am Ende für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und sogar Europa stehen. Und das zu schützen und dafür ein Banking-Regime zu schreiben, was das stützt, stärkt, ist doch eigentlich was Wunderbares und da können wir uns doch, glaube ich, wunderbar hinter versammeln.
Bisher wussten wir immer schon, wogegen wir sind, wofür wir sind, auch im Detail. Das finden wir jetzt heraus. Ganz herzlichen Dank, Caroline Schriever.
Gerne. Hat mich sehr gefreut und jederzeit wieder, Anke.
Impuls, der Vorstandspodcast für die Sparkassenfinanzgruppe. Ihr persönliches Debriefing zu den wichtigsten Themen aus den DSGV-Fachausschüssen. Aktuell, verständlich und auf den Punkt. Von Vorständen für Vorstände.